Direkt aus Europa, Nummer 414, Seite B.
Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die Behörden Malaysias suchen weiterhin nach der verschwundenen Passagiermaschine. Nach Angaben der Behörden wird in alle Richtungen ermittelt. Auch ein Terroranschlag oder eine fehlgeschlagene Entführung wird nicht ausgeschlossen. Inzwischen wird nicht mehr nur im Meer zwischen Malaysia und Vietnam gesucht, sondern auch an Land. 40 Schiffe und mehr als 30 Flugzeuge aus mehreren südostasiatischen Ländern, China und den USA, sind beteiligt. Viel Sonnenschein bei 9 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch erneut sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Soweit die Meldungen.
Deutschlandfunk. Musikszene.
Noch vor ein paar Jahren soll es vorgekommen sein, dass Erfurter Taxifahrer, denen man als Wunschziel zum Opernhaus bitte mit auf den Weg gab, zunächst und selbstsicher die sogenannte Alte Oper Erfurt in der Innenstadt ansteuerten. Dort, wo das Musiktheater bis 1997 auch noch zu Hause war. Doch dann folgt in der Regel sehr schnell der Sinneswandel, stimmt plötzlich die Orientierung wieder. Denn das vor nunmehr 10 Jahren eröffnete neue Opernhaus von Erfurt steht hinterm Dom. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrich Bohn. Das war natürlich im September 2003 der ganz große Anreiz für das neue Team um Generalintendant Guy Montavon, der seinerzeit aus Gießen kam. Und er nahm das Wort neu für seine programmatischen Ambitionen dann auch sehr wörtlich.
Also es gibt ein neues Theater, es gibt neue Mitarbeiter, es gibt eine neue Struktur, also machen wir auch neue Sachen. Und es ist dazu gekommen, dass sie seit 12 Jahren jetzt mittlerweile fast 16 Uraufführungen hier gebracht haben. In unterschiedlicher Qualität, mit unterschiedlicher Resonanzen, aber immerhin haben wir die gemacht.
Samuel Bechli, derzeit kommissarischer Generalmusikdirektor in Erfurt, engagiert sich neben seinen Dirigaten im Orchestergraben auch fürs Experimentelle. Für eine Bach-Oper beispielsweise.
Ich habe schon immer sehr bedauert, dass Bach keine Oper geschrieben hat. Und als ich nach Thüringen kam, war dieses Bedauern noch viel größer. Auch weil viele Musiknummern von Bach fast in Vergessenheit geraten sind in den Kantaten. Wir haben dann ein Stück von Marivaux genommen, den Triumph der Liebe, haben 19 Musiknummern von Bach ausgesucht und das Ganze dann bearbeitet, und was dabei herausgekommen ist, ist eine neue Sicht auf die Musik.
Und da sich die Erfurter Opernmacher zum Wagner-Jubiläum keinen richtigen Ring des Nibelungen leisten konnten, ersannen sie eine Version, die nebst Puppenspielern an nur einem Abend gespielt wird.
Im Fall von Ring waren es 2 Sachen, die mich interessiert haben. Das eine war schon immer, dass es irgendwie möglich sein musste, die Geschichte vom Ring an einem Abend zu erzählen. Und das andere war, dass als ich die Puppenspiele vom Weitspeicher sah, ich sofort merkte, dass da ein ganz großes Potenzial ist, auch in dem Sinne, dass mal wirklich der Riese größer ist als der Zwerg und der Wurm und der Drache. Also, dass man da Möglichkeiten hat, etwas ganz sinnlich zu zeigen, was man sonst auf einer Opernbühne nicht hat. Wir haben dann auch mit unseren Sängern zusammen gespielt. Es waren diese Gunraku-Figuren aus Japan, die sehr schwer zu führen sind. Und da haben immer ein Sänger und 1 bis 2 Puppenspieler gemeinsam eine Figur geführt. Und der Sänger hat natürlich dann der Puppe den Ton dazu gegeben, also der Sänger hat dann für die Puppe gesungen.
Die Auslastungszahlen von rund 80% sprechen für sich, und damit scheint klar, dass Guy Montavon als Intendant doch vieles richtig gemacht haben dürfte.
Die Erfurter sind sehr neugierig. Also das muss man schon sagen. Die sind im Prinzipiell nicht immer ablehnend gegenüber etwas Neues. Man muss zwei Sachen machen. Man muss unbedingt das klassische Repertoire pflegen. Also neben meine Uraufführung, meine Ausgrabung, muss ich in regelmäßigen Abständen das tun, wofür ein Open House auch da ist, nämlich das klassische Erbe fortzuführen, also Wagner, Verdi, Strauss.
In künstlerischer Hinsicht ist das neue Erfurter Opernhaus also durchaus eine Erfolgsgeschichte. Was den Bau selbst und seine Lage angeht, der städtebauliche Aspekt also, da sieht manches nicht ganz so glücklich aus. Klar war zunächst nur eines, und zwar schon vor der Wende. Angesichts des desolaten Zustandes des alten Gebäudes brauchte Erfurt ein neues Opernhaus. Zunächst stand der neue Musentempel natürlich schon allein auf weiter Flur. Erst nach und nach entstanden Wohngebäude, Stadthäuser und auch 4 Seniorenheime. Bürgermeister Manfred Ruge:
Die Stadt Erfurt hatte 230.000 Einwohner. Davon sind 30.000 Einwohner weggegangen aus der Stadt heraus. Es hat dann in den Anfang der 90er Jahre die große Flucht aus der Stadt in die dörfliche Umgebung gegeben. Und die Stadt Erfurt ist eine der wenigen Städte, die wächst. Langsam, aber stetig. Wir haben seit mehreren Jahren, fast seit 10 Jahren, keinen Schwund mehr. Und alles dringt in die Stadt hinein. Man möchte in der Stadt wohnen, wir haben kaum Leerstand. Und deshalb hat sich das Gebiet hier hinter dem Erfurter Dom angeboten, es auch zu Wohnzwecken zu nutzen.
Auch Generalintendant Guimont-Tavant kann mit dieser für ein Opernhaus sicherlich ungewohnten Umgebung leben.
Schauen Sie überall jetzt, wo etwas gebaut wurde, wo etwas gebaut wird. Ein neues Stadtviertel ist definitiv entstanden. Zwar hinter dem Dom, aber Erfurt entwickelt sich, Erfurt vergrößert sich und langsam rücken wir in den Mittelpunkt dieser Stadt.
Henk-Erwin Kittel hingegen, der Ausstattungsleiter im Theater Erfurt, will sich mit dieser Randlage auch nach 10 Jahren immer noch nicht so recht anfreunden.
Weil ich bemerke, dass der unbefangene Umgang mit so einem Haus natürlich viel einfacher ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier nebenan ein Schwimmbad hätten.
Und Generalmusikdirektor Samuel Bechli sieht das alles sehr viel entspannter. Für ihn ist vor allem das Gebäude selbst wichtig.
Ich persönlich, ich habe vorher in Gelsenkirchen gearbeitet, liebe moderne Opernhäuser. Sie haben sehr viel mehr Möglichkeiten als diese Kästen aus dem 19. Jahrhundert. Also ich bin sehr froh, jetzt nach Gelsenkirchen wieder in einem ganz modernen Opernhaus gelandet zu sein.
Mit einer großen Glasfront und einer sehr breiten, aber für einen Theaterbau erstaunlich niedrigen Fassade tritt einem das Opernhaus in Erfurt entgegen. Das liegt vor allem daran, dass die Bühne hier quasi unter der Erde liegt. Man im Keller spielt, wie Henk-Erwin Kittel es formuliert.
Was ich von der Atmosphäre her mag, ist eigentlich genau das, in den Bauch zu gehen, sozusagen. Der Architekt hat also wie das Heck eines Schiffes den Zuschauerraum gestaltet. Man hat das Haus ja quasi um ein Stockwerk in die Erde gedrückt, damit es nicht so hyperdominant neben dem Dom da steht.
Obwohl hier keine speziellen Theaterbauer am Werk waren, zeigen die Erfahrungen im Umgang mit dem klar gegliederten Gebäude, dass nur weniges nicht so praktikabel ausgefallen ist wie gewünscht.
Also ganz einfaches Beispiel: Es gibt keinen direkten Durchgang, was beim Theater eigentlich absoluter Usus ist, dass man von seitens des Zuschauerraumes oder neben dem Zuschauerraum hat man eine Durchgangstür normalerweise auf die Bühne gleich, also Seitenbühne. Das gibt's in jedem Hoftheater. Das ist eigentlich eine ganz alteingesessene Geschichte. Wir haben jetzt Betonmauern, die sind so dick, dass wir da auch keinen Durchbruch mehr machen konnten. Wir müssen immer ganz außen rum gehen oder über die Bühne, was eigentlich ein Sakrileg ist, ne? Also wir marschieren also auch bei Hauptproben öfters über die Bühne, wenn es dringend auf der Bühne was zu tun gibt.
Heute, nach 10 Jahren, nach einer stattlichen Anzahl von Uraufführungen und Opernausgrabungen, insgesamt waren es 146 Premieren, ist das Erfurter Opernhaus mit seinen 800 Plätzen zur festen Größe in der deutschen Theaterlandschaft geworden. Natürlich auch durch die deutschlandweit bekannten sommerlichen Domstufenfestspiele, wie die Geschäftsführerin Angela Klepp-Pallas verdeutlicht.
Also ich kann mit den Domstufenfestspielen ein Viertel meiner Einnahmen erwirtschaften, ungefähr ein Sechstel der Besucher.
Rund 300 Mitarbeiter aus immerhin 22 Nationen sind im Erfurter Opernhaus beschäftigt. Und Generalintendant Guy-Montavant war es immer wichtig, dass er mit seiner Mannschaft nicht nur die eigene Bühne bespielt, sondern mittels zahlreicher Koproduktionen mit anderen europäischen Bühnen ein künstlerisches Netzwerk schafft.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Das sind erstmal pekuniäre Vorteile, wo wir mit Monte Carlo uns die Entstehungskosten teilen. Bühnenbild, Kostüme etc. Zweitens, Sie dürfen den Motivationseffekt für die Mannschaft nicht unterschätzen. Wenn ich meine Bühnenmeister nach Monaco mal schicke für 5 Tage oder eine Woche, damit die das Bühnenbild dort wieder aufbauen, oder nach Prag oder nach Genf oder nach Leipzig von mir aus, dann ist es ein enormer Motivationsfaktor für die Mannschaft. Mir gefällt die Arbeit hier in Erfurt sehr gut und ich möchte hier bleiben.
Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Ulrich Bohn.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Im Osten alt, im Westen jung, die Beschäftigten beim Bundesfreiwilligendienst. Am Mikrofon ist Heidrun Wimmersberg. Der Bundesfreiwilligendienst ist nach Aussetzung der Wehrpflicht 2011 als Ersatz für den Zivildienst gegründet worden. Ziel war und ist es, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eine Möglichkeit zu bieten, im Krankenhaus oder in sozialen Einrichtungen eine Zeit lang zu arbeiten. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 40.000 sogenannte Buftis. Im Westen lag der Anteil der unter 27-Jährigen bei 81%, im Osten hingegen betrug er nur 19%. Dort bewerben sich vor allem ältere Menschen beim Bundesfreiwilligendienst. Sie sind in der Regel arbeitslos, wollen mit ihrem Bufti-Einsatz noch etwas dazu verdienen und hoffen, auf diese Weise wieder eine Stelle zu finden. Die Linkspartei warnt bereits davor, dass im Osten ein neuer Niedriglohnsektor entsteht. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard in Thüringen hat einen 50-jährigen Bufti bei seiner Arbeit in einem alten Pflegeheim in Erfurt begleitet.
So, da gehen wir mal runter gleich. Okay.
In den Keller. Ralf Reichelt ist 50 Jahre alt.
Hier hinten ist das Lager jetzt. Da sind dann die ganzen Sachen drin, was jetzt jede Station eben praktisch einzeln braucht jetzt. Ne? Und das teilen wir dann hier aus.
Ja, was ist hier? Spray, Seife,
alles eben, was eben die Leute dann oben, die Pflegekräfte jetzt brauchen oben jetzt, ne? Dass die da nicht extra erst noch los müssen, dass eben alles schon vor Ort ist jetzt praktisch, ne? Da können wir gleich ein bisschen was mitnehmen.
Ralf Reichelt ist ein Bundesfreiwilliger. Seit einem halben Jahr arbeitet er im St. Elisabeth Altenpflegeheim der Caritas in Erfurt als zweiter Hausmeister.
Da gehört jetzt hier draußen alles dazu, was wir machen. Da hat man dann die Blumen alles gepflanzt, ja, Rasen mähen.
Die Windeln entsorgen, Müll runterbringen, Bilder anbringen, Zimmer renovieren.
Dadurch, dass wir jetzt ihre Zweimann sind, da geht das schon. Da kann man schon ein bisschen mehr machen jetzt. Ne? Ich hatte erst vorher einen Eurojob gehabt. Das war auch auf eine Begegnungsstätte. Das Arbeitsamt hat dann auch wieder gesagt, nein, die hätten schon zweimal. Und das war's dann. Da haben sie mir dann gesagt, ja, Bundesfreiwilligendienst können sie machen. Dann habe ich gesagt, na, dann mache ich das. Dann hatte ich mich dann da beworben, habe gesagt, würde gerne ins Altersheim gehen. Es ist jeden Tag was anderes, macht Spaß. Und man freut sich dann selber, wenn die alten Leutchen sich dann freuen und sagen, oh, schön gemacht.
Reichelt steigt aus dem Fahrstuhl, ein Körbchen mit Glühbirnen in der Hand. Er kontrolliert die Lampen auf allen 4 Etagen, tauscht kaputte aus, grüßt nach links, nach rechts, scherzt mit den Bewohnern. Auch mit denen, die stumm am Tisch sitzen und vor sich hinstarren.
Und das sind jetzt praktisch so die Bewohnerchen, unsere alten Damen. Na, ihr drei, alles fit da hinten? Du erkennst mich, ich habe eine neue Brille auf, ne? Du erkennst mich gar nicht. Ja, das macht eben Spaß mit denen dann.
Ralf Reichelt ist einer von 2300 Bundesfreiwilligen in Thüringen. Im Osten gibt es, bezogen auf die Bevölkerungszahl, doppelt so viele Bundesfreiwillige wie im Westen. Dennoch gibt es Wartelisten. Was als Ersatz für den Zivildienst gedacht war, als Orientierungshilfe für junge Menschen, als Chance für ehrenamtliches Arbeiten, hat sich zumindest im Osten stark verändert. So sieht es auch Michael Panse, Generationenbeauftragter der Thüringer Landesregierung und zuständig für die Bundesfreiwilligen im Land.
Also ich glaube, im Wissen um die Sozialstruktur, die wir bei uns in Thüringen haben und auch bei den rund 3000 Bundesfreiwilligen, die wir derzeit haben, glaube ich, dass etwa 2/3 aus arbeitsmarktpolitischen Gründen kommen, weil sie zu dem Zeitpunkt keine Beschäftigung haben, teilweise lange auch schon arbeitslos waren und für sie das sozusagen eine Perspektive, auch eine jobartige Perspektive ist. Und rund 1/3 hingegen aus den rein freiwilligen Gedanken heraus zu sagen, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren.
Ralf Reichelt arbeitet in der Hauswirtschaft des Erfurter Pflegeheims. So gesehen ein typischer Fall, sagt die Leiterin Sabine Blask. In der Pflege gäbe es kaum noch Freiwillige.
Die können das machen beim Bundesfreiwilligendienst, aber da ist oftmals keine Bereitschaft mehr. Das geht dann mehr in die anderen Bereiche. Also an der Pflege ist jetzt keiner mehr so nah dran wie die Zivildienstleistenden. Das heißt für unsere Bewohner, dass unsere Pflegekräfte mehr Aufgaben übernehmen müssen, die sonst über den Zivildienst abgedeckt werden konnten. Das wiederum für die Bewohner oftmals sehr wenig Zeit bleibt noch für zusätzliche Betreuung.
Hinzu kommt, dass in Thüringen und überhaupt im Osten 9 von 10 Freiwilligen älter als 27 sind. Viele um die 50, 60 Jahre.
Und wenn man gleichzeitig die Arbeitsmarktstatistiken bei uns kennt, weiß man, das sind diejenigen, die teilweise seit 5 Jahren, seit 10 Jahren keine Chance mehr auf einen normalen Arbeitsmarkt haben. Vermutlich auch trotz sich verändernder Arbeitsmarktbedingungen auch in den nächsten paar Jahren nicht wieder auf den regulären Arbeitsmarkt zurückfinden. Es sei denn, man baut ihnen eine Brücke und schafft sie sozusagen nah an Träger ran, dass sie bei den Trägern sich auch wieder beweisen können. Und dass dann auch die einzelne Einrichtung sagt, oh, der kann was. Der hat sich bei uns engagiert ein Jahr ehrenamtlich im Bundesfreiwilligendienst, hat dafür ein Taschengeld bekommen, aber der wäre auch jemanden, um zumindest erstmal halbtags wieder in Beschäftigung zurückzubringen. Diese Brücke gibt es bei uns.
Reichelt tauscht eine defekte Leuchtstofflampe aus. 6 Stunden arbeitet er am Tag, 30 in der Woche. Dafür bekommt er ein Taschengeld von 225 Euro. 25 Euro werden davon abgezogen, 200 darf er zusätzlich zum Hartz-IV-Satz behalten. Er kommt klar damit, arbeitet auch sehr gern hier im Altersheim, aber eigentlich will er eine richtige, bezahlte Arbeit.
Ja, also gelernt habe ich Instandhaltungsmechaniker zu DDR-Zeiten. Das gab es ja dann nicht mehr. Also es wurden ja keine Maschinen mehr repariert. Es wurde ja alles neu gekauft heutzutage, wurde ja nichts mehr ganz gemacht. So, dann hatte ich nochmal umgeschult auf Trockenbauer. Ich habe es nur ausgelernt. Die Neubaublocks, die waren alle saniert worden. Und das war dann auch vorbei. Und dann war ich alleinerziehender Vater. Und dadurch war es dann mit Arbeiten auch schlecht. Und dann bin ich dann eben von einer Maßnahme zur anderen. Jetzt ist er groß. So, das Geld, was ich hatte für eine Fahrerlaubnis mir gespart hat, das ist für den Jungen dann auch mit draufgegangen. Sie hat ja keinen Unterhalt bezahlt und so. Arbeit würde ich kriegen, aber ist eben Fahrerlaubnis jetzt. Das geht eben bloß mit dem Job. Das ist eine Zwickmühle, wo sie eben...
Seit 16 Jahren ist er ohne reguläre Arbeit. Auf der Agentur für Arbeit gelten solche Menschen in Thüringen, auch wenn sie fit und arbeitswillig sind, als kaum noch vermittelbar.
Nein.
Ein Leben zwischen Hartz IV, Umschulungen, Bewerbungstrainings, 1-Euro-Jobs, Maßnahmen der Agentur.
Ich versuche eben irgendwie, dass du feste Arbeit kriegst. Wenn es eben erst einmal so ein Minijob, ich sage, hier würde ich sofort bleiben jetzt. Ne?
Das Positive am Bundesfreiwilligendienst ist sein Image. Es ist deutlich besser als das von ABM und von 1-Euro-Jobs. Dadurch fühlen sich die Freiwilligen gewertschätzt und gut aufgehoben. Wichtig ist jedoch, dass die 12 oder 18 Monate für die Buftis keine Sackgasse bleibt, meint Michael Panse, der Generationenbeauftragte.
Ich frage, wenn ich bei den Seminaren bin mit den Bundesfreiwilligen, immer noch 2 Dinge. Zu Beginn immer, was ist Ihre Motivation, warum machen Sie das? Und dann sage ich als 2. sehen Sie zu, dass Sie innerhalb dieses Jahres auch für sich etwas tun in Ihrer Entwicklung, auch Perspektive, Bildungsanteil im Bundesfreiwilligendienst ist was Wichtiges. Und als 2. frage ich, wenn sozusagen die Abschiedsrunde ist nach 12 Monaten, für wen von Ihnen gibt es jetzt eine Perspektive? Da sagt mir ein großer Teil der Bundesfreiwilligen, es wäre schön, wenn ich jetzt gleich ein 2. Jahr dranhängen könnte. Es hat mir Spaß gemacht, ich will es weitermachen. Ich brauche es auch eigentlich, dass ich was Verbindliches habe. Es sagen mir inzwischen auch mehr und mehr, ich habe ein Übernahmeangebot von meinem Träger gekriegt, der gesagt hat, ich weiß, was ich an dir habe. Bleib doch bei mir, mach einen Halbtagsjob, mach einen 450-Euro-Job oder in wenigen Fällen auch mach einen festen Job. Das gibt's inzwischen zunehmend.
Auch Ralf Reichelt will nicht vom Altersheim lassen. Er will auf jeden Fall 18 Monate voll machen.
Ja, mir liegt das ein bisschen so, die alten Leute. Deswegen hatte ich mich auch mal beworben dann, wenn das jetzt hier vorbei sein sollte. Und ich wollte dann eigentlich als Pfleger. Und auf den Arbeitsamt hat er mir dann gesagt, ich wäre zu alt. Dann habe ich gesagt, na also mit 50 zu alt. Ich sage, ich muss bis 67 noch los. Und das lohnt sich ja.
Immerhin wird sein Fall nun beim Jobcenter 50 Plus bearbeitet. Noch ist nicht klar, ob seine Ausbildung zum Pfleger finanziert würde. Angesichts der Tatsache, dass Thüringen Chinesen zu Pflegekräften ausbilden will, erscheint es aber durchaus vernünftig. Solche Fälle, die in einer Ausbildung münden, sind aber relativ selten beim Bundesfreiwilligendienst.
Also ich glaube, wir werden in Thüringen, auch in den neuen Bundesländern insgesamt, auch für die nächsten vielen Jahre eine große Nachfrage auch von älteren Menschen im Bundesfreiwilligendienst haben, aus zwei Gründen. Erstens, wir haben diese ganze Generation der 50 plus, wo die Arbeitsmarktsituation so ist, wie ich sie auch geschildert habe. Zweitens, wir müssen auch akzeptieren, dass wir in Thüringen auch in ein paar Jahren oder auch jetzt schon zunehmend uns mit dem Thema Altersarmut beschäftigen. Es gibt eine ganze Menge an Menschen, die auch 65 und älter sind und immer noch nach einer Perspektive suchen, wo sie etwas verbindlich machen können und auch ein Stückchen was an Geld dafür bekommen. Das wird auf Dauer uns beschäftigen in Thüringen.
Das wiederum wirft die Frage auf, ob der Bundesfreiwilligendienst die richtige Antwort auf Langzeitarbeitslosigkeit und Altersarmut ist. Gedacht war er jedenfalls nicht so. Kritiker bemängeln, dass er durch die Hintertür einen Niedrigstlohnsektor eingeführt hat. So sieht es auch Ina Leukefeld von den Linken im Thüringer Landtag.
Es ist ein Ersatzprogramm für Arbeit. Das wiederum auf ehrenamtlicher Basis halte ich nicht besonders für gut. Aber es ist schon eine wichtige Sache, denn Arbeit ist da. Und die Tatsache, dass Menschen arbeiten wollen, zeigt ja, dass man hier Schlange steht im Osten.
Vertreter der Arbeitsagenturen sehen dies durchaus ähnlich. Auch sie plädieren für eine öffentlich geförderte, angemessen bezahlte Beschäftigung. Solange es die nicht gibt, wird der Bundesfreiwilligendienst zumindest im Osten Auffangbecken für die sein, die schon lange keine Chance mehr auf eine reguläre Arbeit haben.
An den Einsatz über 50-Jährige hatten die Gründer des Bundesfreiwilligendienstes eigentlich nicht gedacht. Anke Petermann hat einen jungen Bufdi in Wiesbaden auf seiner Arbeitsstelle besucht.
Moritz Bieber ist 20 Jahre alt, Abiturient und seit fast einem Jahr Bufdi. Ihm gegenüber am Computer sitzt Tanja Becker, 23, Studentin und Praktikantin. In 20 Minuten moderieren die beiden live den zweistündigen Stadtreport im Wiesbadener Radio Klinikfunk.
Was fehlt denn jetzt noch?
Wetterfragen.
Hast du alles?
Ja. Gut, ja. Er wurde bei uns, weil er den Bufdi angefangen hat, in die Technik eingewiesen und hat das Studio erklärt bekommen. Und jetzt macht er täglich oder dreimal in der Woche selbstständig eine Sendung, die er betreut und auch redaktionell füllt.
Da gibt es auf jeden Fall Nachschlagewerke, wo man nachschauen kann, wenn wirklich auf einmal was ausfallen sollte oder wenn Fragen zur Technik sind.
Erklären der Bufdi-Beauftragte Kai Simon und Klinikfunksprecher Christopher Schenk. Den Klinikfunk moderieren sie ehrenamtlich neben einem Vollzeitjob. Gesendet und gehört wird das Wohlfühl- und Genesungsprogramm auf Kanal 1 in den Zimmern der Horst-Schmidt-Klinik, Krankenhaus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Früher war ein Zivildienstleistender der einzige Festangestellte des Unterhaltungsprogramms für Patienten. Heute ist das der Bufdi. Der Freiwillige ist damit zu den üblichen Bürozeiten auch Ansprechpartner für Fragen zum Programm und zu dem Verein, der es betreibt.
Die Klinik hat mit uns eigentlich auch nicht so viel zu tun. Die dulden uns hier nur sozusagen und zahlen uns Strom und Wasser. Ansonsten ist es halt alles von uns, also die Technik und so weiter. Die ganze Einrichtung ist von uns.
Also dem Verein Radio Klinikfunk.
Alles durch Mitgliedsbeiträge oder halt Spenden finanziert. Also da stehen wir komplett auf eigenen Füßen. Ohne die ganzen Mitglieder, ohne den Verein gäbe es das nicht.
Bufdi Bieber nimmt also keinem Journalisten den Arbeitsplatz weg, denn ohne den Verein und dessen Ehrenamtliche gäbe es gar kein Patientenradio. Und ohne Sponsoren und Preisgelder könnte Radio Klinikfunk das Taschengeld und den Verpflegungszuschuss von monatlich je 200 Euro für den Bundesfreiwilligendienst nicht aufbringen. Die Kosten für die tägliche Autofahrt nach Wiesbaden muss der junge Darmstädter allerdings selbst zahlen. Das gibt die Vereinskasse nicht her.
Und am Tag halt 130 Kilometer und den Sprit gibt es ja leider nicht umsonst. Deswegen frisst es eigentlich mein gesamtes Taschengeld auf, sodass am Ende eigentlich gar nichts mehr übrig bleibt, weil der Sprit halt einfach so teuer ist. Wenn ich jetzt irgendwie ins Radio oder ins Fernsehen will, da muss man halt Opfer bringen, ne? Und dann lohnt es sich halt auch, keine Ahnung, andere Interessen vielleicht mal zurückzustellen und dann halt Einsatz zu bringen, damit man halt im Leben weiterkommt. Man kriegt ja nichts geschenkt.
Biebers Freiwilligendienst endet im August. Danach will er Politikwissenschaften studieren und sich um ein Volontariat beim Rundfunk bewerben. Moritz Bieber hätte Anlass, sich überfordert zu fühlen. Stattdessen ist er dankbar, dass er fürs Patientenradio ausgewählt wurde.
Es haben sich so viele Leute hier beworben, so viele Leute, die es unbedingt machen wollten. Und wenn man dann unter vielen genommen wird, dann will man es ja auch schlecht ausschlagen, dieses Angebot. Es ist eigentlich immer ziemlich begehrt, immer ziemlich viele Bewerber, weil es halt eben auch ziemlich einmalig ist, dass man Radio machen kann.
In größtmöglicher Eigenverantwortung, weil die anderen ehrenamtlichen Radiomacher alle voll berufstätig sind. Bei Radio Klinikfunk ging die Bewerberauswahl für die Bufdi-Stelle soeben zu Ende. Wir haben uns entschieden, sagt Christopher Schenk.
Und dann geht es ab September quasi nahtlos über oder nahtlos weiter mit einem neuen Bufdi. Und wir sind da sehr guter Dinge, dass das wieder so erfolgreich wird wie im vergangenen Jahr.
Junge Bufdis in Hessen im Einsatz, ein Bericht von Anke Petermann. Das war der Länderreport mit Heidrun Wimmersberg.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 413. Hörbilder bestehen normalerweise zu einem großen Teil aus Tonaufnahmen. Man hört viele Leute etwas sagen. Leider ist das oft schwer zu verstehen, aber wenn man die Stimmen hört, kann man sich vorstellen, was für Menschen das sind, die das sagen. Aber bei dem Hörbild, das der Deutschlandfunk 2014 am letzten Dienstagabend im September gesendet hat, hört man die Stimmen von 9 Schauspielern. Und das hört sich an, als hätten sie ihren Text nicht auswendig gelernt, sondern vom Blatt abgelesen. Sie identifizieren sich nicht mit ihrer Rolle, sondern sprechen sie nur. Wenn man das hört, muss man immer daran denken, dass die Menschen, um die es geht, das nicht selber sagen. Wichtig ist, dass bei Jonas und seinen Eltern nennen, wie sie wirklich heißen, darf niemand erfahren, weil sie etwas tun, was in Deutschland verboten ist. Herr Horster sagt, er muss die Familie schützen. Was man hört, haben sie tatsächlich gesagt, aber das wird von 3 Schauspielern nachgesprochen und auch alle anderen Personen werden von Schauspielern gesprochen, damit das einheitlich klingt. Herr Horster hat selber einen kleinen Sohn und ist mit den Eltern des Jungen, um dessen ungewöhnlichen Bildungsweg es hergeht, seit langem befreundet. Aber er sagt nicht, wie sie wirklich heißen, sondern nennt sie Inga und Christoph Merten. Auch der Herr vom Jugendamt heißt wohl in Wirklichkeit nicht Müller und der Herr vom Schulamt nicht Hoffmann. Das klingt alles etwas irreal, entspricht in Deutschland aber der Realität. Dass alle Kinder zur Schule gehen müssen, steht nicht im Grundgesetz der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, sondern dafür sind die Länder zuständig. Jedes der 16 Bundesländer hat sein eigenes Schulgesetz. In Hessen dauert die Schulpflicht 9 Jahre. Sie beginnt für alle Kinder, die bis 30. Juni 6 Jahre alt geworden sind, nach den Sommerferien. Dafür, dass die Kinder zur Schule gehen, sind die Eltern verantwortlich. Bei dem Kind, das Herr Horster Jonas nennt, hat es damit angefangen, dass er morgens zu spät aufgestanden ist. Er sollte in einen Kindergarten gehen, aber spätestens um 9 Uhr müssen alle Kinder zum Morgenkreis da sein. Einen Kindergarten, zu dem man um 10 oder 11 Uhr gehen kann, gibt es nicht. Seine Eltern haben versucht, ihn morgens zu wecken, aber er wollte noch schlafen. Und wenn sie ihn abends früh ins Bett stecken wollten, hat er protestiert. Immer gab es Ärger mit dem Aufstehen und dem Schlafengehen. 2009 wollten sie diesen Ärger dann im Urlaub vermeiden und sie haben angefangen, ihn nicht mehr ins Bett zu stecken. Er durfte aufbleiben, bis er müde wurde und irgendwann sind sie alle zusammen schlafen gegangen, ohne Streit ums Schlafengehen. Inzwischen ist er 7 Jahre alt und steht auf, wann er will. Als Herr Müller vom Jugendamt kommt, um mit seiner Mutter zu sprechen, ist er noch im Schlafanzug und sagt, er darf abends so lange aufbleiben, wie er will. Darüber wundert sich Herr Müller. Er ist gekommen, weil das Jugendamt einen anonymen Hinweis aus der Nachbarschaft bekommen hat. Jemandem ist aufgefallen, dass Jonas und sein 4 Jahre alter Bruder spät schlafen gehen und auch sehr spät noch draußen spielen. Daraufhin hat man sich beim Jugendamt über die Familie informiert und festgestellt, dass 2-mal ein Termin für eine Vorsorgeuntersuchung für Jonas nicht eingehalten worden ist. Aber dass er nicht zur Schule geht, war niemandem aufgefallen. Als seine Mutter das merkt, ist sie erleichtert. Herrn Merten gefällt nicht, wie man in den Schulen mit den Kindern umgeht. Das sei immer noch wie im 19. Jahrhundert, isoliert von der Außenwelt, mit Stundenplänen, nach denen sich Lehrer und Schüler richten müssen. Er wünschte sich für seine Kinder eine freie Schule ohne Klassen und ohne Lehrpläne. Unterricht sollte es nur geben, wenn die Kinder von sich aus etwas lernen wollten. Sie sollten den ganzen Tag selber entscheiden, was sie tun. Aber so eine Schule zu gründen, ist ihm nicht gelungen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 413. Danke.